Guten Morgen. Was soll man dazu noch hinzufügen? Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Danke, dass ihr eins von meinen Lieblingsliedern ausgesucht habt, um mich hier willkommen zu heißen. Wahrscheinlich ohne es zu wissen. Schön. Ich möchte zu Anfang noch beten und uns nochmal der Gnade Gottes anbefehlen. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen. Ich denke, ihr werdet noch eine Weile sitzen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Unser Vater, wir kommen zu dir und wir wissen, dass wir nichts zu bringen haben. Wir sind leer. Mit leeren Händen sind wir hier. Wir werden immer mit leeren Händen vor dir stehen, wenn du sie nicht füllst, wenn du nicht etwas gibst. Jede gute Gabe, alles, was wir besitzen, alles, was wir haben und sind, ist von dir. Und wir merken das jeden Tag, wie wir abhängig sind von dir und dich brauchen. So bekennen wir, Herr, wie wir jetzt hier sitzen und ich, wie ich hier stehe, Herr, wie wir dich brauchen. Ich brauche dich, dass du Rede verleihst, dass du dein Wort in den Mund legst, dass du mir hilfst, dass alles, was da ist, dass alles, was du auch im Vorfeld schon geschenkt hast, dass es klar wird, dass ich es ordnen kann, dass ich es der Reihe nach darlegen kann. Und den Hörern, Herr, dass sie das auffassen können, dass sie es verdauen können. Was bringt das Schönste und das Herrlichste und das Beste, wenn wir es nicht imstande sind, aufzunehmen? Gib du dieses Wunder, Herr. Bewirke du es. Bereite du deinem Namen alle Ehre. Darum geht es heute. Danke, dass wir durch Jesus zu dir kommen dürfen, mit Zutrauen, mit Zuversicht. Amen. Amen. Was ist der größte Wert des Lebens? Was ist das Wichtigste, der größte Schatz auf dieser Welt? Da könnte man sehr, sehr viele Dinge, denke ich, einfügen in diesen Platzhalter. Und für jeden wird es vielleicht irgendwie ein bisschen was anderes sein. Was kannst du da einfügen? Gesundheit heutzutage, jetzt ganz besonders, ja, wird uns sogar durch die Werbung vermittelt. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit, müssen wir darauf achten, all diese Dinge. Was weiß ich, Aktien, Familie, Karriere, was auch immer. Ganz so viele Dinge kannst du da hineinsetzen. Aber ich behaupte, wenn du all diese Dinge, nicht nur eins von diesen, sondern wenn du all diese Dinge zusammenpacken würdest in ein Paket, was Leute sagen, das ist das Wichtigste, der größte Wert im Leben. Nimmst du das alles in ein Paket, stellst es hier auf diese Seite und dann setzt du auf die andere Seite das Evangelium von Jesus. Dann scheint dir das erste Paket, was du hier hast, gering, fast wertlos. Denkst, ist nicht mehr wichtig. Weil dieses Evangelium, was wir haben, an Wert so groß und so herrlich und so unüberschaubar ist, dass alles andere dem gegenüber verblasst. Ich glaube nicht, dass viele von euch sagen werden, kann gar nicht sein, haben wir noch nie gehört. und trotzdem ist es etwas, was ich euch heute ein Stück weit beweisen will, was ich euch von der Schrift heute gerne aufzeigen möchte. Und wenn ich nicht zu Hause bin, in meiner Heimatgemeinde in Ditzingen, auf der anderen Seite von Stuttgart, dann predige ich gerne außerhalb der Reihe. Ich predige sonst Matthäus-Evangelium. Macht mir sehr viel Freude, aber von daher könnte ich euch das Evangelium wirklich predigen, ist gar keine Schwierigkeit. Das ist ja das Matthäus-Evangelium. Und trotzdem, mir fällt es schwer, dann all das, aus all dem irgendwas herauszugreifen und alles andere wegzulassen und zu sagen, so, jetzt gucken wir nur da drauf. Weil wir haben eine lange Strecke zurückgelegt, jetzt mehrere Jahre. Matthäus 7 jetzt angekommen, aber es ist einfach, ja. Es fehlt sehr, sehr viel und deswegen gehe ich dann lieber irgendwo anders hin und predige es von dort aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel leichter ist, aber irgendwie habe ich mich darauf eingeschossen. Und in meiner Bibellese morgens ist heute Apostelgeschichte 26 dran. Das predige ich jetzt nicht, aber da redet Paulus, gibt ein Zeugnis vor dem König Agrippa. Das dürft ihr gerne nochmal mit aufschlagen, Apostelgeschichte 26. Das fand ich nochmal als Bestätigung für mich heute, ins Alte Testament zu gehen und von dort aus euch diese Herrlichkeit zu predigen, dieses Evangelium euch darzulegen. Apostelgeschichte 26 sagt Paulus, Vers 22, da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag, so wie Luther, ja, hier stehe ich, das ist eine sehr, sehr ähnliche Situation, und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Spannend, oder? Er sagt, ich sage nichts, außer was eh schon alle Propheten gesagt haben. So nicht, ich erfinde was und dann gibt's da ein bisschen was, was der ein oder andere Prophet schon ähnlich gesagt hat, ja? Glaub mir, wir können sogar in andere Religionen gehen und da findet sich die ein oder andere Parallele, ja? Es gibt's natürlich, ja? Gar keine Frage. Wir sind nicht die Einzigen, die sagen, stehlen ist böse, oder? So, also. Und es ist aber so, das ganze Alte Testament verkündigt schon das ganze Evangelium, das Paulus auch gepredigt hat. Ja? Das ist schon eine starke Aussage, oder? Ich will versuchen, es euch heute einen kleinen Baustein dafür zu geben und springe dazu in einen Propheten hinein. Ihr könnt schon mal gerne dorthin blättern. Zacharja, Kapitel 13. Wir sind schon in Rufweite zum Neuen Testament, so von den Seiten zumindest her. Von der Zeit her war es noch eine große Zeit, aber von den Seiten her. Zacharja 13. Da möchte ich gleich mit euch hineinschauen. Aber ich will ganz kurz euch erinnern. Was für eine Aufgabe hatten die Propheten gehabt? Was war ihre Berufung? Was war ihr Job, den sie erfüllen sollten? Sie hatten zwei große Aufgaben, zwei Hauptschwerpunkte. Das eine ist, das Volk zu einem Bund zurückzurufen, den Gott mit diesem Volk geschlossen hat. Ihr wisst, am Sinai, an dem Berg damals, habt ihr alles gehört, ihr seid da bestens informiert, dass Gott einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat. Auf der Grundlage des Gesetzes. Auf dieser Grundlage ist es die Beziehung zu dem Volk geregelt gewesen. Und die Propheten hatten die Aufgabe, ein Volk, das immer von Gott weggelaufen ist, zu diesem Bund zurückzurufen. Und zu sagen, haltet das, ihr kennt Gottes Willen. Tut ihn, dass ihr steht unter diesem Bund. Auf der anderen Seite war das nicht der einzige Job, sonst wäre das nicht besonders schön gewesen. Wisst ihr warum? Weil das Volk Ohren hatte, die zu waren. Haben wir heute gehört, schon ein paar haben Probleme. Dass die Ohren zu sind, dann kannst du auf ihn einreden, wie viel du willst. Wenn nichts ankommt, dann kommt nichts an. Und das ist in diesem Sinne natürlich geistlich. Sie waren nicht körperlich schwerhörig, sondern geistlich. Sie hatten keine Augen, es zu sehen. Keiner hat auf sie gehört. Ich lese Jeremia noch parallel. Der Arme. Jeden Tag predigen, aber keiner hört. Keiner will es hören. Deswegen hatten sie nicht nur die Aufgabe zu sagen, ihr habt da einen Bund, den ihr mit Gott geschlossen habt, haltet euch daran, sondern sie haben auch einen neuen Bund verheißen. Haben gesagt, es kommt ein neuer Bund. Das ist die gute Nachricht. Das andere ist die schlechte Nachricht. Und das ist die gute Nachricht. Es wird ein anderer Bund da sein. Gott setzt ihn auf und wir verkündigen ihn euch schon voraus. Genau dasselbe tut hier Zacharja. Aber worin besteht dieser neue Bund? Was kennzeichnet diesen neuen Bund? Wir können es vielleicht zusammenfassen in zwei Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt ist, dass die Schuld beseitigt wird. Wir haben das große, große Problem, dass das Volk Schuld um Schuld um Schuld auf sich lädt und jeder von euch und ich jeden Tag Schuld auf Schuld auflädt. Und wohin damit? Das ist wie, wenn ihr Müll zu Hause sammelt. Kann man ein bisschen machen, ja, aber... Gut, bei der Sünde reicht schon eine, ja. Aber wir türmen es auf förmlich. Und was machen wir mit der Schuld? Dieser Bund ist der einzige, der imstande ist, dieses Problem zu lösen. Und die Verheißung ist, Gott wird es tun. Er wird es machen. Die Schuld wird beseitigt. Aber es ist damit alles geklärt. Sind damit alle Probleme geschafft? Nein, wisst ihr warum? Weil, wenn du selbst hergehst und mit so einem halsstarrigen Volk hergehst und sagst, wir machen einen Schuldenschnitt, ja, so, auf Null gesetzt, du kannst wieder von Null anfangen. Was passiert am nächsten Tag? Sünde, Rebellion, also was heißt am nächsten Tag eigentlich sofort? Das Herz ist nicht verändert. Das Herz ist immer noch das Gleiche. Das Herz liebt immer noch die Sünde. Das Herz liebt immer noch gegen Gott zu rebellieren. Das Herz will das Evangelium immer noch nicht haben. Deswegen ist der zweite Punkt, was geschehen muss und was Gott verheißt, dass es geschehen wird, dass er ein neues Herz gibt. Dass es wird also die Schuld beseitigt und die Quelle der Schuld, das Herz, wird verändert. Genau dasselbe können wir jetzt hier in Sacharja 13 entdecken. Ich lade euch ein, nochmal also dort aufzublättern oder jetzt eure Augen darauf zu richten, wenn ihr schon dort seid. Sacharja 13. Eigentlich will ich auf Vers 7 hinaus, aber ganz kurz muss ich trotzdem hier auf den Kontext eingehen. Es hilft gar nichts. Vers 1. Hier heißt es, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Wisst ihr, was eine Quelle ist? Was unterscheidet eine Quelle gegenüber einer Pfütze? Würdet ihr gerne aus einer Pfütze trinken? Ich glaube, die meisten nicht, gell? Das steht in der Pfütze und kaum läuft einer durch, dann ist das braun, ja? Und da will keiner draus trinken. Aber bei der Quelle ist das Gute, da kann einer durchlaufen, kann vielleicht so eine große Kuh durchlaufen, aber es kommt immer Neues nach. Da wird alles weggespült, aller Dreck. Und du kannst trinken. Es ist sauber. Es ernährt dich. Und es kommt immer Frisches nach. Stell dich vor, mit der Vergebung wäre es so, als könntest du dir jeden Tag ein Paket Vergebung abholen. Liegt im Regal, kannst du dir abholen. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, am Ende des Jahres ist es aus? Das wäre schlecht, oder? Das wäre schlecht. Selbst wenn an einem Tag die Vergebung ausgehen würde in unserem Leben. Was wäre dann? Katastrophe. Wisst ihr, was hier verheißen wird? Eine Quelle wird geöffnet sein gegen Sünde und Befleckung. Es ist ein Platz, wo nicht irgendwie nur ein bisschen was aufbewahrt ist, wo du was holen kannst, sondern wo immer und immer und immer nachkommt. Ohne Ende, ohne Versiegen. Ist das wunderbar? Das ist herrlich. Das ist das Evangelium. Nicht nur an einem Tag Sünden vergeben und am nächsten Tag versuchen wir es wieder. Sondern du weißt, es ist ein unüberschaubarer, unerschöpflicher Vorrat an Vergebung da. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Aber es ist nicht nur, dass die Schuld hier beseitigt wird. Das war das Erste, was mir hier sofort aufgefallen ist. Wenn wir jetzt hier weiterlesen, schaut mal in Vers 2. Hier geht es darum, dass unser Herz verändert wird. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, da rotte ich die Namen der Götzen aus dem Land aus, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land wegschaffen. Das war das Problem, dass das Volk permanent an diesen Götzen, an diesen fremden Götzen hing, dauernd ihnen nachgelaufen ist, den Herrn verlassen hat. Gott sagt, ich werde sie alle ausrotten, ich werde alles aus diesem Land entfernen. Und schaut mal, was das Ergebnis davon sein wird. Und es wird geschehen, wenn ein Mann doch noch als Prophet auftritt, so werden sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern zu ihm sagen, du darfst nicht am Leben bleiben. Das ist hart, oder? Du darfst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lüge geredet im Namen des Herrn. Und sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern werden ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. Was für eine Veränderung ist hier passiert, oder? Schaut mal, vorher hatten sie selbst Gefallen an Sünde, haben selbst in der Sünde gelebt, haben die Sünde versteckt, haben die Sünde gut geheißen. Was jetzt hier auf einmal passiert ist, dass selbst die eigenen aus dem eigenen Haus, ich meine, dass man so jemand anders so verklagt, so, ja, der hat gesündigt, das geht gar nicht, der muss raus, ja, den tragen wir nicht länger in unserer Mitte. Ja, okay. Aber bei den eigenen, stell dich mal vor, in deiner eigenen Familie, ist einer da, der Lüge redet im Namen des Herrn, der falsche Lehre verbreitet, der in Sünde lebt, all diese Dinge. Was hier geschieht, ist erstaunlich. Nicht mal den werden sie schonen. Warum? Weil der Herr ihnen so wichtig ist. Weil der Herr ihnen so heilig ist. Weil sie das mit der Sünde ernst nehmen. Ist das ein neues Herz? Das ist ein neues Herz. Und das kann manchmal schlimm und hart sein für uns. Wir denken, wie kann man so etwas machen, oder? Aus der eigenen Familie. Aber wisst ihr, viel schlimmer ist es, wenn diese ganzen Verbrechen zugedeckt werden, was auch zum Teil geschieht. Selbst in unseren Reihen zum Teil manchmal geschieht. Dass es nicht angesprochen wird, sondern dass man sagt, nein, wir können keine Schande auf die Familie bringen und all diese Dinge. Dann wird es toleriert. Das ist nicht ein Merkmal von Menschen, die in dem neuen Bund leben, dass sie Sünde zudecken, dass sie es verstecken, dass sie es nicht ans Licht bringen wollen. Es ist ein neues Herz da, das Gott von ihnen hochschätzt, achtet, liebt. Das weiß um seine Fehlbarkeit, darum geht es nicht. Aber es geht darum, wo bewusst Lüge geredet wird, wo das bewusst toleriert wird, wo keine Buße stattfindet. Das ist das Ganze, was dann Jesus Matthäus 18 anspricht. Zu dem Bruder gehen, mit ihm sprechen. Und wenn er nicht hört, dann nimmst du zwei mit. Und wenn er immer noch nicht hört, dann redet die ganze Gemeinde zu ihm. Und sagt nicht nur, ach, rede nur Lüge, jeder hat so seine Fehler, ja. Nein, sondern es wird ernst genommen. Es wird ernst genommen. Und hier in die Verse 4 bis 6 beschreiben eigentlich auch nichts anderes. Es ist genau dasselbe. Schaut, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Propheten sich schämen. Jeder über seine Vision, dass er als Prophet aufgetreten ist. Nie mehr werden sie einen härenen Mantel anlegen, um zu lügen. So einer wird sagen, ich bin kein Prophet. Ein Mann, der seinen Acker baut, bin ich. Denn Ackerbau ist mein Erwerb von meiner Jugend an. Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Seht ihr, ein falscher Prophet, der seinen Job aufgegeben hat, gesagt, das mache ich nie wieder. Von wem wurde er hier zugerichtet? Von seinen eigenen Freunden. Schaut, das ist natürlich ein Bild. Nicht, dass ich euch sage, ihr geht jetzt hin und verprügelt eure Freunde. Das ist hier eine prophetische Rede. Wir verstehen das, ja? Aber es bedeutet, es wird nicht falsche Rücksicht genommen. Es wird nicht Sünde einfach willkommen geheißen, geduldet. Sondern selbst die eigenen Freunde, selbst die eigene Familie nehmen es absolut ernst. Aber wie ist so eine Verwandlung möglich, ihr Lieben? Entspricht das hier den Menschen aus dem Alten Testament, dem Volk Israel, was wir gelesen haben, in den ganzen Propheten, aber schon bei Mose anfangend, Mose ist noch auf dem Berg, das goldene Kalb steht. Ein halsstarriges Volk. Ist das das Volk? Nein. Das ist der alte Bund nicht imstande zu leisten. Bei weitem nicht. Schaut mal noch in Zacharja, Kapitel 7. Da wird uns ein ganz anderes Bild gemalt. Ich will euch nur, dass ihr diesen Kontrast seht. Zacharja 7, Vers 8 heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Zacharja. So spricht der Herr der Herrscharen, fällt zuverlässigen Rechtsspruch, erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden. Und ersinnt nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen, aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schulter, machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Schaut, und sie machten ihr Herz zu Diamant. Das bedeutet nicht wertvoll, das bedeutet hart. Um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Herrscher durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf beim Herrn der Herrscher. Ist das ein neues Herz? Wahrlich nicht. Das ist das, wo wir herkommen. Ihr Lieben, was muss hier geschehen, damit so eine Verwandlung einsetzt? Was muss Gott in Bewegung setzen, damit so etwas geschehen kann? Erstaunlich, oder? Ich möchte es mit euch lesen. Und es hat einen großen Preis. Es ist ein großer Preis zu bezahlen. Vers 7, Kapitel 13, Vers 7. Wir sind in unserem Text angekommen. Ich habe es versucht, kurz zu machen. Zacharja 13, Vers 7. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr, der Herrscher. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden. Und nur der dritte Teil davon bleibt übrig und ich bringe den dritten Teil ins Feuer und läutere sie, wie man dasselbe läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Und ich werde sagen, er ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Da steckt unglaublich viel drin, ihr Lieben. Und ich weiß, dass ich es heute bei weitem nicht ausschöpfen kann, das ordentlich darzulegen, was hier alles drin steckt. Das ist so reich und so viel und so ausladend, dass wir dafür mehr Zeit eigentlich bräuchten. Aber ich weiß, dass ihr gute Lehre aufnimmt, Sonntag für Sonntag, vielleicht zwischen der Woche sogar. Und deswegen machen wir es überblicksmäßig und ich weiß, ihr seid gut versorgt. Was passiert hier? Zuerst wird von einem Schwert gesprochen. Wach auf, Schwert. Ich weiß nicht, wer von euch geht jeden Tag mit dem Schwert um? Wahrscheinlich nicht so, gell? Keiner. Die meisten haben es nicht zu Hause irgendwo liegen, sagen, ja, täglicher Einsatz, kein Problem. Kennen wir uns gut aus, was das bedeutet. Aber vielleicht zumindest so aus Filmen oder so kennen wir es noch gut, ja, was ein Schwert ist, was es bedeutet. Oder wenn wir zumindest mal die Bibel ordentlich lesen, dann merken wir auch, was es damit auf sich hat. Was hat es damit auf sich? Schwert. Ein Schwert steht für Gericht, steht für Krieg, steht für Kampf. Ein Schwert brauchst du nicht, wenn Frieden ist. Keiner von euch hat seins mitgebracht. Ich meine, sowieso in einer anderen Zeit. Aber wir rechnen nicht damit, dass wir uns verteidigen müssen, dass wir jetzt kämpfen müssen. Brauchen wir nicht. Aber hier ist eine andere Situation. Hier wird das Schwert aufgeweckt förmlich. Es schläft. Ja. Es liegt irgendwo verstaubt in irgendeiner Schublade. Jetzt heißt es, wach auf, Schwert. Es ist wie ein Diener Gottes. Ihr wisst, alle Dinge, die es gibt, die gehorchen Gott. Wenn er ein Schwert ruft, dann kommt das Schwert. Wenn er zu den Wellen sagt, so und so, dann gehorchen die Wellen. Alle müssen ihm gehorchen. Und so ruft er ein Schwert. Wozu dient dieses Schwert? Wozu ruft Gott Kampf? Ist Kampf gut? Ist Krieg oder solche Dinge, ist das gut? Eigentlich nicht, oder? Wir würden uns eigentlich wünschen, dass das Schwert für immer drin bleibt, oder? Oder dass wir umschmieden können, so wie es auch an anderer Stelle heißt, und zum Acker bearbeiten und so weiter. Ja, das spricht die Schrift natürlich in einem anderen Kontext. Und trotzdem, an dieser Stelle ruft Gott extra sein Schwert. Wozu? So, was wir oft im Alten Testament sehen und was wir finden, ist, dass Gott das Schwert in einem gewissen Sinne ruft. Wozu? Um sein Volk zu züchtigen. Um sie zurückzurufen, um ihnen zu sagen, ihr seid auf dem falschen Weg, kommt zurück. Und dazu benutzt er so viele verschiedene Werkzeuge, und eins davon ist das Schwert, dass er, lest Richter durch, ja, kommt eins nach dem anderen, und ganz oft sind es die Nachbarvölker, die Feinde, die kommen, die das Volk unterdrücken, die es in Krieg verwickeln. Das ist ein Gericht Gottes, wo er ruft und sagt, tut Buße, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Aber wie ist das hier? Wer ist derjenige, der das Schwert hier führt? Wenn wir hier in der Mitte des Verses sehen, heißt es, spricht der Herr der Herrscharen. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn Gott das Schwert in die Hand nimmt, so wenn ein König ein Schwert in die Hand nimmt und den Krieg ausruft, das ist keine schöne Sache, oder? Ja, so, stell dich vor, Joe Biden erklärt jetzt den Krieg. Okay, das ist nicht so schön. Dann hoffen wir, dass wir nicht so auf der richtigen Seite dann sind, nicht auf der falschen, ja? So, das ist kein Witz, ja? Das ist eine ernste Situation. Aber stellt euch vor, Gott ergreift das Schwert. Das ist nicht gut, oder? Wenn Gott das Schwert ergreift, wenn Gott das Schwert ruft, das ist eine schlimme Situation. Wenn ihr ein bisschen einen Eindruck bekommen wollt, was das bedeutet, würdet ihr sagen, für die damaligen Verhältnisse so ein Heer von 185.000 Mann, das wäre so ein gutes Heer? Können wir mit dem was aufstellen? Können wir mit dem was reißen? Der König Sanherib von Assyrien, der hatte so ein Heer. Wisst ihr, wie viel es gebraucht hat von Gottes Heer, um dieses Heer zu vernichten? Eine. Es lest nach 2. Könige 19. Der Engel des Herrn geht aus und erledigt dieses Heer. Und wenn der Herr von unzähligen Heerscharen jetzt das Schwert ausgräbt, stell dich vor, was das bedeutet. Das aller Spaß vorbei. Das aller Spaß vorbei. Was uns aber jetzt verwirrt ist hier, womit könnten wir rechnen? Wir können mit allem rechnen. Gegen wen soll dieses Schwert gerichtet sein? Gegen jeden Menschen auf dieser Welt kannst du es nehmen. Und nimm die ganze Welt zusammen. Sie alle, die in der Rebellion leben. Sie alle, die irre gegangen sind. Sie alle, die Gott nicht verherrlicht haben. Gegen jeden hätten wir es erwarten können, hätten wir es erwarten müssen. Aber was ist das, was uns hier so erstaunt und was uns hier so zum Nachdenken bringt und ins Grübeln? Wach auf, Schwert, gegen wen? Gegen meinen Hirten. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten. Die Propheten reden viel von den Hirten des Volkes. Hesekiel 34, Jeremia genauso 23 spricht von den Hirten des Volkes. Wer ist damit gemeint? Es sind die Anführer gemeint, es sind die Leiter gemeint. Und oft wird in der Mehrzahl von ihnen gesprochen, aber Gott nennt sie nicht meine Hirten. Es sind nicht seine Hirten, es sind die Hirten dieses Volkes, die für dieses Volk da sind, aber es sind nicht Gottes eigene Hirten. Wenn er hier sagt, gegen meinen Hirten, dann fällt auf, dass er sagt, erstens meinen und zweitens Einzahl. Es ist einer. Der zweite Punkt, schaut, wie er ihn noch nennt hier, nicht nur gegen meinen Hirten, er sagt, sondern und gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Nochmal wird es deutlich hier, okay, es ist nicht nur irgendwie sein Hirte, der in irgendeiner Form vielleicht ihm gehört. Nein, es ist sein Gefährte. Und dieses Wort hier, Gefährte, können wir vielleicht besser mit Nächster übersetzen, der mein Nächster ist. Es ist ein Wort, das nicht sehr, sehr häufig vorkommt im Alten Testament. Wenn mich nicht täuscht, 11 Mal kommt es noch vor. Und wisst ihr, wo es immer vorkommt, außer an dieser Stelle? Im 3. Buch Mose. Im 3. Buch Mose findet sich dies in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Gebote. Eines davon ist ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ja. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob genau dieses gleiche Wort dort steht, aber so wird auch dieses Wort im 3. Buch Mose verwendet. Es beschreibt jemanden, der die gleiche Volkszugehörigkeit zu dir hat, der dein Volksgenosse ist. Das heißt, wenn wir über einen Nächsten sprechen, dann sprechen wir nicht erstmal generell über alle Menschen, die dein Nächster sind, sondern die dir nahe stehen, mit denen du gewissermaßen verwandt bist. Ja, sei es auf der einen Seite ganz körperlich, dein Bruder, Schwester, wer auch immer, Mutter, Vater, oder aber vom Volk her, der die gleiche Volkszugehörigkeit hat. So, ihr alle seid meine Nächsten, weil wir dem gleichen Volk angehören. Aber alle, die dem Volk nicht angehören, das sind eigentlich nicht in erster Linie unsere Nächsten, sondern das sind eigentlich unsere Feinde, geistlich betrachtet, die wir natürlich lieben sollen. Da müssen wir richtig unterscheiden. Aber was hier jetzt geschieht, ist, dass hier dieses Wort anders verwendet wird. Wer ist hier Nächster von wem? Gott nennt hier jemand seinen Nächsten. Das heißt, er gehört dem gleichen Volk oder der gleichen Kategorie an wie Gott. Nirgendwo in der Schrift finden wir das, dass ein Mensch, ein irdischer Mensch, damit gemeint sein könnte. Damit kann auch kein Engel gemeint sein. Es ist jemand, der das gleiche Wesen hat wie Gott. Es ist Gottes Nächster, der ihm am nächsten steht. Es ist der eins mit ihm ist. Das Bild wird für uns immer klarer, oder? Wer ist sein Hirte? Wer ist sein Nächster? Jesus. Jesus. Seht ihr, wir gehen hier ins Alte Testament hinein. Was finden wir schon? Klare Lehre der Dreieinheit Gottes, oder? Das ist nichts, was das Neue Testament sich ausdenkt. Deswegen habe ich euch am Anfang gesagt, das ganze Evangelium finden wir hier. Finden wir hier. Aber das ist erstaunlich, oder? Es ist unfassbar. Und das ist etwas, was wir aufnehmen, was wir begreifen müssen. Gott lässt nicht nur den Tod von Jesus geschehen. Er lässt ihn nicht nur, er duldet ihn nicht nur. Ihr habt es deutlich gelesen, oder? Er selbst ruft das Schwert und befiehlt ihm, Christus zu schlagen. Kann ich das vorstellen? Zu begreifen, was das bedeutet? Was muss da vor sich gehen, dass Gott so etwas tut? Würdest du es machen? Würdest du, manchmal würden wir vielleicht schon in Hausschuh rufen, ja? Unsere Kinder. Zumindest früher. Heute immer so weiche Schlappen irgendwelche. Aber das Schwert, ihr Lieben. Wer würde das Schwert gegen sein Kind rufen? Niemand würde das tun, oder? Im Leben nicht. Was ist los? Jesaja 53. Wir müssen uns hier bewahren vor einer falschen Sicht von dem, was an dem Kreuz geschehen ist, ihr Lieben. Es ist nämlich nicht so, dass Gott von oben zuschaut, wie der Lauf der Dinge geht und sich abwendet, weil er es nicht ertragen kann, das anzugucken. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Jesaja 53. Vers 9. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist unfassbar, oder? Gott ist es, der es selber tut. Gott selber ist es, der es ausführt. Nicht wie bei Abraham, Genesis 22, im letzten Moment sagt, nein, stopp, sondern der das Messer fahren lässt, seinen eigenen Sohn tötet. Warum? Warum, ihr Lieben? Nicht etwa, weil er gesündigt hätte, kein Unrecht, kein Trug in seinem Mund gefunden. Nichts. Warum? Zwei Dinge, um zwei Dinge zu tun. Um unseretwillen, nämlich uns zu retten und um uns zu versöhnen. Diese zwei Dinge möchte ich euch noch zeigen. Es klingt erstmal in unserem Text etwas anderes. Wir denken, will Gott hier retten? Es heißt doch hier, schaut mal nochmal in Vers 7, das klingt erstmal nicht nach Rettung, oder? schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Wenn der Hirte geschlagen ist, wenn der Hirte kaputt gemacht worden ist, was ist dann mit den Schafen? Ja, die können schon für sich selber sorgen, oder? Die Schafe am allermeisten sind aufgeschmissen, sind völlig orientierungslos, sind hilflos. Aber warum macht Gott es dann? Warum passiert das? Wenn ihr es genauer verstehen, wenn ihr es besser wissen wollt, dann schlagt mit mir Matthäus 26 auf. Matthäus 26. Jesus löst es hier auf und er zeigt hier, wie die Schrift von ihm redet. Er sagt hier Vers 31, darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Die Jünger wehren sich natürlich dagegen, aber Jesus sagt, die Schrift wird erfüllt werden müssen. Und deswegen werde ich geschlagen werden und ihr werdet euch zerstreuen. Aber warum? Warum geschieht das so? Warum waren die Jünger nicht dabei? Warum hat es die Schrift so vorausgesagt? Gott hätte es doch auch anders machen können, oder? Für mich sind es zwei Gründe, warum Gott es tut. Er zeigt zum einen uns ganz bitter auf, oder das heißt bitter, eigentlich süß, wie dringend wir Jesus brauchen. Wie extrem wir angewiesen sind davon. Ihr Lieben, wenn Jesus einen Tag aus dieser Gemeinde fortgenommen wird, nichts bleibt übrig. Sie alle verlaufen sich, ihr alle geht in euer altes Leben zurück, wo ihr wart, lebt ohne Christus, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Wenn ihr einen Moment diesen Hirten wegnehmt, alles hängt an ihm, alles. Alles. Es zeigt, wie hilflos die Schafe ohne den Hirten sind. Aber nicht nur das, sondern Gott zeigt, dass er die Erlösung ganz alleine bewirkt. So haben die Jünger ihm geholfen, ja? Waren sie fleißig? Haben sie mit einen Beitrag geleistet, dass dieses große Werk vollbracht wird? Nicht, sie haben gestört, oder? Jesus liefert sich aus, er kommt, schlägt rein, sagt, halt, stopp, was machst du denn hier? Völlig falsch, völlig falsch. Im Hof, als er sich als zu Jesus bekennen könnte, was macht er? Alles falsch. Seht ihr, wenn es um die Rettung geht, der Mensch stört eher, als dass er Gott helfen könnte. Gott beweist und Gott zeigt, Rettung ist allein seine Sache und wir könnten die ganze Schrift hindurchgehen. Wie viel hat das Volk Israel in Ägypten beigetragen? Die haben nichts beigetragen. Sie haben gestanden und haben geschaut, was Gott tut. Der Mensch ist nicht imstande. Er ist nicht in der Lage. Er ist nur schnell bereit zu sagen, ach, du mit deinem Gott, schau mal, es wird doch eh alles nur schwerer und schlechter. Durch Unglauben tut er sich hervor. Aber nicht, dass er Gott helfen könnte. Und das beweist er hier. Viele Stellen könnten wir angucken. In Ruth 3, Vers 18, ein herrliches Bild, nachdem Boas der Ruth versprochen hat, ich werde mich um dich kümmern. Was sagt die Schwiegermutter zu ihr? Jetzt bleib du ruhig zu Hause und warte. Nicht geh ihm helfen. Nicht schau, dass er alles richtig macht. Nicht trage deinen Teil dazu bei. Nein, warte. Bleib ruhig und warte. Wunderbar. Aber es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei, dass die Schafe sich zerstreuen, sondern schaut wieder zurück in Sacharja 3, was verheißen wird. Hier heißt es, und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. So, nachdem sie zerstreut worden sind, nachdem sie auseinandergescheucht worden sind, was wird Gott tun? Wird er sie sich selbst überlassen? Was sagt Jesus schon zu Petrus? Wenn du aber eins zurückgekehrt bist, dann stärke die Jünger. Gott wird seine Hand den Kleinen, den Geringen zuwenden. Dieses Wort hier, das wir hier finden, ist auch wieder ein sehr interessantes Wort. Klein, gering. Im Hebräischen Zoar. Für die fleißigen Bibelleser wird es vielleicht schon klingeln, wenn ich sage Zoar. Da gibt es nämlich eine Stadt, die so hieß. Wenn das genauer nachlesen will, zurückgehen in Genesis 19. Der Lot in einer großen Situation, wo das Gericht Gottes über die Stadt ausbricht und ihm die Möglichkeit gegeben wird, fliehe, lauf, rette dich aufs Gebirge. Und Lot sagt, boah, ich kann nicht so weit, lass mich in dieses kleine Städtchen hier fliehen. Schau mal, ist es doch so klein, ist es doch so gering, sagt er. Wenn du das übrig lässt, Gott, wenn darüber dein Zorn nicht ausgießt, es ist wirklich klein, es ist gering. Das ist genau dieses gleiche Wort hier. Und Gott geht auf das ein. Er sagt, Lot, geh dorthin. Unter diesen übrig gebliebenen, unter diesem kleinen Rest, wirst du bewahrt werden. Wirst du bewahrt werden. Wunderbar. Es handelt sich um einen kleinen und um einen gereinigten Überrest des Volkes. Schaut mal, wie es hier in Vers 8 beschrieben wird. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden. Nur der dritte Teil bleibt übrig. So, was ist mehr? Ein Drittel oder zwei Drittel? Da könnten wir schon die Kinder fragen. Ja, ist leicht. Ein Drittel, ist deutlich weniger. Aber schaut mal, selbst mit dem Drittel hier. Ich bringe den dritten Teil ins Feuer und läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man Gold prüft. Nochmal, der dritte Teil wird auch noch einmal geläutert. Was bleibt davon übrig? Es sind wenige. Es ist ein kleiner Teil. Ein Überrest. Ich habe jetzt erst Matthäus 7, 13 ausgelegt. Das enge Tor. Was sagt Jesus? Und viele sind, die das enge Tor finden? Und wenige sind es, die es finden. Wenige. Und geht durch die Schrift. Angefangen von Noah. Wie viel waren es? 8 Seelen. Nein, noch weiter davor sogar. Henoch. Langer Stammbaum, oder? Und alle starben sie. Und einer wird gerettet. Was ist mit Noah? Was ist mit Lot? Die ganze Stadt. Und nur Lot. Gerettet. Könnten wir durchgehen und durchgehen. Wir sehen, Gott rettet einen kleinen Teil. Einen Überrest. Aber aus denen macht er etwas Herrliches, etwas Großes. Bevor wir darauf noch kurz eingehen, Offenbarung Kapitel 3. Vorher hat es gelesen, der Bruder Alfred. In Offenbarung 3. Stand es nicht dasselbe dort? Offenbarung 3, Vers 2. Wache auf und stärke das Übrige. Stärke das Übrige. Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Sie werden einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ihr Lieben, ihr könnt euch wundern darüber und ihr könnt euch schwer tun darüber, und ich kann es auch menschlich verständlich, wenn ihr merkt, ach, warum sind es so wenige? Warum ist die Zahl so klein? Warum sind es nicht Tausende? Warum sind es nicht Zehntausende, die Christus nachfolgen? Warum sind wir so wenige? Aber wenn wir es recht verstehen, dann werden wir Gott anfangen zu preisen dafür, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Dass es ihm gefallen hat, uns auszunehmen. Dass es ihm gefallen hat, uns diesem Überrest zuzurechnen. Hast du es verdient? Hast du was zu deiner Rettung gemacht? Hast du dich hervorgetan? Nichts. Allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Also es sind, wenn hier Zacharja von Geringen, von Kleinen spricht, so bedeutet es, eine kleine Summe. Es ist eine kleine Menge. Und sie sind auch nicht die Macher und die Tollen. 1. Korinther 1, der Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Es betrifft aber auch die Einzelnen an sich. Matthäus 5, Vers 3. Wer sind diejenigen, denen das Reich der Himmel gehört? Die Armen im Geist, die Sanftmütigen, die Trauernden, die, die kaputt sind, die, die selber wissen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, die diese Lektion verstanden haben. Und denen, sagt Gott, denen werde ich meine Hand zuwenden und ich werde sie prüfen, ich werde sie läutern, ich werde sie reinigen. Und das Ergebnis davon, ihr Lieben, wie herrlich und wie wunderbar und wie schön ist dieses Ergebnis. Der wird meinen Namen anrufen, er wird keinen Baal anrufen, er wird keine Aschera anrufen und er wird nicht sonst irgendwas etwas anrufen. Er wird auch keine Gesundheit, keinen Wohlstand anrufen, er wird all diese Dinge nicht anbeten. Er wird nicht mit seinem Herzen festkleben und daran, an diesen Dingen. Sondern er wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten und ich werde sagen, er ist mein Volk, er ist mein Volk. Und er wird sagen, der Herr ist mein Gott, er. Was für ein gewaltiges Ding, was Gott hier bewirkt, was er macht. Von Anfang an war das das Ziel, worauf Gott hingearbeitet hat. Selbst der alte Bund hatte das Ziel schon. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Wenn ihr all diese Dinge tut, dann sollt ihr mein Eigentumsvolk sein. Dann sollt ihr mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Von Anfang an war das der Zielpunkt, worauf alles ausgerichtet war. Darum geht's. Das ist das Programm. Gott ist Gott und sein Volk gehört ihm. Wir könnten durchgehen durch die Propheten. Jeremia Kapitel 7 oder schlagen wir Kapitel 11 auf, wer es zu Hause nachschlagen will. Jeremia Kapitel 7, 23, Jeremia 11, Vers 1. Jetzt schlagen wir 11,1 auf, nicht, dass ihr verwirrt seid, entschuldigt. 11, Vers 1. Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah. Hör auf die Worte dieses Bundes und rede zu den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem. Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört, den ich euren Vätern geboten habe an dem Tag, da ich sie herausführte aus dem Land Ägypten, aus dem eisernen Schmelzofen, in dem ich sprach, hört auf meine Stimme, handelt danach, nach allem, was ich euch gebiete. Dann werdet ihr mein Volk und ich werde euer Gott sein. Darum geht es. Darum geht es. Und Jeremia erinnert sie und sagt, wollt ihr das nicht oder was? Das beste Angebot, und du willst nicht, sag ich, hab schon. Und dann, wenn wir weitergehen, dann sehen wir, Hosea 1, Vers 9 wird geschrieben, sie sind nicht mehr mein Volk, ich werde nicht mehr ihr Gott sein. Das ist wie ein Bruch. Das ist wie ein Bruch. Und wenn wir, ich überspringe es, aber es ist so viel. Dann aber kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, was die Propheten tun. Sie rufen nicht nur zu dem Alten zurück, sondern sie verheißen das Neue. Jeremia 24, Vers 4. Da geschah das Wort des Herrn zu mir, so spricht der Herr, der Gott Israels. Wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldea weggeschickt habe. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und ich bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf, breche nicht ab. Ich pflanze sie ein und reiße nicht aus. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Jeremia 31, könnt ihr es genauso nachlesen. Jeremia 30, mal um mal, das wird das Endergebnis sein. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, es gibt kein größeres Ziel, als dass du Gott, deinen Gott nennen kannst. Als du sagen kannst, ich bin sein Volk. Ich darf zu ihm gehören. Du kannst der ärmste Bettler sein. Du kannst an einer schlimmen Krankheit sterben. Du kannst ein Versager auf dieser Welt sein. Aber wenn du sagen kannst, der Gott ist mein Gott, glückselig bist du. Glückselig bist du. Wer kann es fassen? Gott opfert seinen Sohn, Gott schlachtet seinen eigenen Sohn, damit wir Rettung haben können, damit wir Frieden und Versöhnung mit Gott haben können. Wer es fassen kann, der fasse es. Lasst uns beten.